herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Episode 71 von der Vollzeitrentner. Die Rentnerrevolution startet. Hier gibt's keine Termine, keine Verpflichtungen, nur scharfe Pointen, charmante Anekdoten und die Freiheit, den Tag zu nehmen, wie er kommt. Willkommen im Club der ultimativen Freizeitprofis. Haltet euch fest, Folge 78. Studien, die man bezahlen muss, damit sie stimmen, die neue Wissenschaft der Auftragswahrheit. Es wird satirisch beschrieben, wie wissenschaftliche Studien heute oft weniger der Wahrheit dienen als den Interessen ihrer Auftraggeber. Statt unabhängiger Forschung entsteht eine Industrie der Auftragswahrheit, in der Geldgeber Themen festlegen, Forschungsfragen passend formuliert werden und Ergebnisse erstaunlich zuverlässig das bestätigen, was politisch, ideologisch und finanziell gewünscht wird. Besonders in den Sozial- und Geisteswissenschaften lassen sich Erkenntnisse flexibel interpretieren, wodurch scheinbar jede Haltung durch irgendeine Studie belegt wird. Medien greifen diese Ergebnisse dankbar auf, Experten kommentieren sie, das Publikum nickt und niemand fragt, wer die Studie eigentlich bezahlt hat oder wie unabhängig sie wirklich ist. Aufgepasst, Folge 79. Amerikanische Lehrjahre oder wie ein Vollzeitrentner schon früh seine zweite Heimat fand. Ich blicke als Vollzeitrentner auf mehrere USA-Reisen der 1980er Jahre zurück, die sich erst im Nachhinein als prägnante Lehrjahre entpuppten. Aus anfänglicher Neugier und jugendlicher Abenteuerlust entstand über die Jahre eine zweite Heimat, geprägt von Freundschaft, Begegnungen und einer Faszination für amerikanische Professionalität im Alltag, im Sport und im Entertainment. Die Reise führte diesmal nach Boston, Washington D.C., New York, Orlando und Miami Beach. Jede Stadt liefert ihre eigenen Lektionen. Baseball als Ritual im Fenway Park, die Ernsthaftigkeit amerikanischer Regeln, der scharfe Kontrast zwischen touristischer Fassade und urbanem Risiko in Washington, die perfekte Choreografie von Disney World und die Wucht der amerikanischen Sport- und Entertainment-Kultur. Auch humorvolle und skurrile Episoden, verweigerte Taxifahrten, streng ausgelegte Barregeln, ein Abend im Stripclub oder Sicherheitswarnungen im Schnellrestaurant zeigen die Gegensätze des Landes und formen in der Zeit ein zunehmend differenziertes Bild. Laut, lebendig, professionell, manchmal orientierend, aber immer eindrucksvoll. Am Ende sind diese USA-Reisen der stille Unterricht in Gelassenheit, Humor, Neugier und der Fähigkeit, Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Es sind Erinnerungen, die weit über Urlaubserlebnisse hinausgehen. Ein Mosaik an Eindrücken, das mich bis ins Rentenalter begleitet und das Lebensgefühl eines Vollzeitrentners prägt. Zeit haben, Rückschau halten, Lektionen erkennen und herzlich darüber lachen können.
Studien, die man bezahlen muss, damit sie stimmen, die neue Wissenschaft der Auftragswahrheit.
Man kann sich heute kaum noch eine Talkshow, Schlagzeile oder Social Media Debatte ansehen, ohne dass sofort jemand aufspringt und mit feierlicher Miene verkündet.
Laut einer aktuellen Studie.
Und zack ist der Satz schon heilig gesprochen. Denn eine Studie, das klingt ja immer nach Labor, Statistik und unbestechlicher Wahrheit. Früher hieß es noch,
man hat herausgefunden,
heute muss es schon,
die Wissenschaft sagt,
sein. Wissenschaft, das ist das neue Amen in der säkularen Kathedrale der Meinungsmacher. Doch was sind das eigentlich für Studien, auf die sich alle berufen? Wer bezahlt sie, wer beauftragt sie und warum liefern sie so zuverlässig genau die Ergebnisse, die gerade gebraucht werden? Zufall, sicher, und das Internet ist ein neutraler Ort. Tatsächlich scheint die moderne Studienlandschaft ein unerschöpflicher Quell zu sein. Für jede Haltung, jede Überzeugung, jedes politische Programm gibt es die passende Untersuchung. Ob man gerade beweisen will, dass der Mensch grundsätzlich gut ist oder dass der Kapitalismus alles heilt, keine Sorge, es existiert garantiert eine Studie, die das bestätigt. Und falls nicht, wird einfach eine neue in Auftrag gegeben. Denn wer zahlt, darf schließlich auch hoffen, etwas dafür zu bekommen, zumindest eine wohlformulierte Bestätigung des eigenen Weltbilds. Besonders verlässlich liefern die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften ab. Dort, wo man nicht mit Reagenzgläsern und Messgeräten, sondern mit Meinungen, Deutungen und Interpretationen arbeitet, gedeiht die gewünschte Erkenntnis prächtig. Und wie durch ein Wunder führen die Forschungen dann genau zu den Einsichten, die ihre Geldgeber sich so sehnlich wünschen. Wenn eine Stiftung, ein Ministerium oder eine NGO ein Thema fördert, dann Überraschung. Zeigt sich später, dass das Thema unglaublich wichtig ist, dringend erforscht werden muss und vor allem, dass noch mehr Studien dazu nötig sind. Natürlich alles völlig unabhängig. Steht ja auch so im Grundgesetz, Artikel 5 Absatz 3, Freiheit von Forschung und Lehre. Ein wunderbarer Satz, der gern zitiert wird, wenn die Unabhängigkeit der Wissenschaft betont werden soll. Nur schade, dass zwischen Freiheit und Auftrag meist ein gut gefülltes Förderkonto liegt. Unabhängig ja, aber bitte planbar. Am Ende erscheint der Bericht, den man vorab irgendwie schon kannte. Selbstverständlich würde niemand zugeben, dass eine Studie beeinflusst wird. Nein, das sind alles
wissenschaftlich fundierte Ergebnisse,
sorgfältig erhoben, methodisch abgesichert und peer-reviewed. Klingt solide. Nur blöd, dass die Auswahl der Fragen, der Befragten, der Datenbasis und der Auswertung ebenfalls Gestaltungsspielraum bietet, und zwar genau den, der nötig ist, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Wissenschaft ist schließlich eine Kunst, man muss nur wissen, wie man interpretiert. Und während die Studien noch gedruckt werden, schießen die Experten wie Pilze aus dem Nährboden der Erkenntnis. Jeder, der einmal eine Umfrage gesehen oder eine Excel-Tabelle geöffnet hat, darf sich inzwischen Studienautor oder wissenschaftlicher Berater nennen. Die Medien freuen sich, denn nichts verkauft sich besser als
laut einer aktuellen Studie.
Das Publikum nicht ehrfürchtig. Wenn's wissenschaftlich klingt, dann wird's schon stimmen. Dass es am Ende 10 Studien gibt, die das Gegenteil zeigen, spielt keine Rolle. Die richtige wird schon diejenige sein, die am besten ins eigene Narrativ passt. Und wenn das Durcheinander zu groß wird, helfen neue Metastudien, Studien über Studien, die dann sortieren, welche Studien die richtigen sind. Und zur Absicherung werden Experten eingeladen, die erklären, was die Experten gemeint haben, die wiederum die Studien der anderen Experten gelesen haben. So entsteht ein perfekter Kreislauf akademischer Selbstbestätigung. Man könnte fast von einem Perpetuum mobile der Relevanz sprechen. Natürlich muss man auch sehen, Studien sind teuer und Erkenntnis kostet Geld. Wer viel investiert, möchte ungern, dass die Ergebnisse zufällig das Gegenteil dessen zeigen, was politisch oder wirtschaftlich beabsichtigt ist. Praktischer ist es, gleich die Forschungsfrage so zu formulieren, dass die Antwort in etwa die gewünschte Richtung einschlägt. So entsteht eine neue Form der angewandten Wahrheit. Nicht was wahr ist zählt, sondern was sich gut zitieren lässt. Die einen nennen das Erkenntnisgewinn, andere nennen es professionelles Framing. Hauptsache, die Fußnoten sind lang und die Statistik hat 3 Nachkommastellen, das beruhigt ungemein. Inzwischen gibt es Studien zu allem, zu Studien selbst, zu ihren Zitierhäufigkeiten, zu ihrer medialen Wirkung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die erste Untersuchung erscheint, die analysiert, wie viele Studien sich gegenseitig widersprechen. Und wenn dann ein Experte im Fernsehen erklärt, warum das alles völlig normal ist, dann wird das selbstverständlich wieder mit einer Studie belegt. Der Kreis schließt sich. Man könnte fast glauben, Wahrheit sei heute eine Auftragsarbeit. Eine, die pünktlich geliefert, sauber formatiert und mit Literaturverzeichnis versehen wird. Die Wissenschaft bleibt natürlich unabhängig, aber bitte planbar. Und solange sich alle Beteiligten gegenseitig bestätigen, bleibt die Fassade tadellos. Forscher forschen, Auftraggeber zahlen, Experten kommentieren, Medien verbreiten. Und das Publikum, das nickt zufrieden und sagt,
naja, laut einer Studie.
Und während die Welt nickt, lehnt sich die nächste Studie entspannt zurück. Schließlich hat sie genau das geliefert, wofür sie bezahlt wurde.
amerikanische Lehrjahre oder wie ein Vollzeitrentner schon früh seine zweite Heimat fand.
Es gibt Lebensphasen, deren Bedeutung sich erst Jahrzehnte später zeigt. Rückblickend, aus der komfortablen, manchmal auch amüsanten Perspektive eines Vollzeitrentners, erscheinen manche Reisen wie früh eingelegte Wegmarken, kleine Trainingslager fürs spätere Leben. Meine 4 USA-Reisen in den 1980er gehören für mich genau in diese Kategorie. Damals noch junger Kerl, neugierig, vielleicht ein bisschen übermotiviert, immer unterwegs zwischen Fußballplätzen, Altstadtkneipen und den großen Fragen der persönlichen Lebensplanung und dann plötzlich Amerika. Manchmal merkt man erst Jahre später, dass bestimmte Erfahrungen das Leben prägen, leise, fast unscheinbar, wie kleine Steinchen, die man in einen Teich wirft und die immer größere Kreise ziehen. Rückblickend, aus der gelassenen Perspektive eines Vollzeitrentners, erscheinen sie wie frühe Lehrjahre. Ein Crashkurs in Kultur, Entertainment, Sport und gelegentlichem Chaos. Meine zweite USA-Reise führte mich dann 1983 zurück nach Brilliantly, Massachusetts, zu Betty und Peter. Es war kein Ich will die Welt entdecken Pathos, sondern eher ein zufälliger, aber hartnäckiger Magnet, mein Freund Peter in Massachusetts. Und aus diesen Besuchen wurde schnell eine Art Parallelwelt. Eine Welt, die praller, lauter, direkter, manchmal obskurer war als alles, was ich bis dahin kannte. Und eine Welt, in der ich unbewusst lernte, was mir später als Rentner das Leben versüßen sollte: Gelassenheit, Neugier, Humor und die Fähigkeit, sich immer mal wieder selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Diesmal reiste ich allein, was sich anfangs so spannend anfühlte, dass ich das erste Taxi am Flughafen fast aus purer Nervosität übersehen hätte. Boston war mein erster Halt. Back Bay, Newbury Street, Boylston Street, Cabley Place, diesmal nicht nur touristisch, sondern auf eigene Faust. Prudential Tower, Hancock Tower, der Fenway Park war dann ein Highlight. 1912 eröffnet, 37.700 Plätze, ältestes MLB-Stadion, das immer noch bespielt wurde. Ich erinnere mich an das Dröhnen der Menge, an das Popcorn in der Sonne und daran, dass Baseball für mich damals eine Art mystisches Ritual war. Männer kauen Kautabak, spucken auf den Rasen, laufen ein paar Meter und plötzlich jubelt die Menge wie bei einem Weltmeisterschaftsfinale. Es war absurd, faszinierend und irgendwie typisch Amerika. Von Boston aus ging es nach Washington DC, der Zentrale der Macht, des Protokolls und der leicht nervösen Wachsamkeit. Mit Peters Hilfe nahm ich die Yellow Line der Metrorail, dann die Red Line, schließlich ein Taxi bis zum Hotel im Nordosten. Nicht gerade die glamouröseste Ecke der Stadt, aber pragmatisch. Und so begann mein Abenteuer zwischen Denkmälern, Museen und gelegentlichem Nervenkitzel. Der Trip nach Washington DC war ein Sprung von einer Welt in die andere. Die Stadt der Macht, der Monumente, der breiten Straßen, der Geschichtsbücher zum Anfassen. Pentagon, Capitol, White House, Lincoln Memorial, Vietnam Veterans Memorial, Arlington. Man kann dort tagelang unterwegs sein und hat trotzdem das Gefühl, immer nur an der Oberfläche zu kratzen. Und überall diese Mischung aus Monumentalität und Melancholie, aus Glanz und Abgrund. Die National Mall, das National Air and Space Museum, das National Museum of American History, alles Orte, an denen man sich verlieren konnte. Trotz aller Sehenswürdigkeiten blieb mir vor allem ein Abend in Erinnerung, jener in Georgetown, als ich nach dem Essen in einem deutschen Restaurant keine Taxe bekam, weil die Fahrer nicht in die Gegend wollten, in der mein Hotel lag. Washington war damals eine der gefährlichsten Städte des Landes, und während ich zunehmend genervt an der Wisconsin Avenue stand und die Sonne langsam hinter den Backsteinhäusern verschwand, lernte ich etwas sehr Fundamentales über Amerika: Selbsterhaltung kommt vor Kundenservice. Erst ein Fahrer, der für einen damals als astronomischen Festpreis einlenkte, brachte mich zurück. Ich akzeptierte, wohlwissend, Überleben ist eine Preisfrage. Ich war klüger und deutlich erleichtert. Zurück in Brilliantly war wieder alles entspannter. Peter und ich erkundeten die Umgebung, fuhren zur South Shore Mall, tranken Manhattan Cocktails in Charlie's Bar. Eine kleine Episode blieb hängen. Peter kam aus der Damentoilette, der Barkeeper sah das, ließ die Drinks stehen und bat uns zu zahlen. Gesetz ist Gesetz, und in den USA ist Verantwortung keine leere Floskel. In den USA bedeutet so etwas nämlich nicht dumme Verwechslung, sondern ab jetzt übernehmen wir keine Verantwortung mehr. Wer schon einmal erlebt hat, wie streng dort Alkohol und Autofahren überwacht werden, der versteht das. Ich verstand es damals nicht, aber ich merkte, die meinen das ernst. Und dann natürlich der Abend im Club Alex, Jack und Jill Night, Lapdance, Drinks, Dollarscheine. Es war das Amerika, das viele gern belächeln und doch heimlich bestaunen. Professionell, durchgetaktet, perfektioniert. Selbst Entertainment in Kleinstadtclubs ist dort ein Beruf mit Anspruch. Diese Form von Professionalität faszinierte mich. In Deutschland war vieles von Ehrenamt, Tradition, Vereinsträgheit geprägt. In den USA dagegen war der Grundsatz klar, wenn es getan wird, wird es gut getan oder gar nicht. Und genau hier begann mein persönlicher Blick auf Amerika sich zu formen. Wissen, Professionalität, Entertainment, eine Dreifaltigkeit, die ich in Deutschland selten so erlebt hatte. Und etwas, das mich später als Rentner immer wieder an diese Jahre denken lässt, man wächst auch an Dingen, die man nicht verstanden hat, aber beeindruckend fand. Ob Sport, Musik oder Tanz, alles funktionierte wie ein Uhrwerk. Und genau das faszinierte mich. 1985 war sportlich eine kleine Krise. Hannover 96 abgestiegen, Fußball gucken ohne Herzinfarkt unmöglich. Da kam die USA-Reise mit Mirko gerade recht. Klassische Rundreise, New York, Washington, Orlando, Miami Beach, zurück nach New York, dann weiter zu Peter. 3 Wochen wie ein Schnellkurs im amerikanischen Leben, voller Kuriositäten, Chaos und gelegentlicher Irritationen und kleiner Abenteuer. New York war gewohnt chaotisch und faszinierend zugleich. Das gewohnte Spektakel leid, wir kannten schon viel, aber New York ist eine Stadt, die man nie zweimal gleich erlebt. Wir hetzten durch die Straßen, bestaunten die Skyline, das Empire State Building, den Central Park, die Wall Street, alles wie gewohnt spektakulär, aber mit Mirko wurde alles irgendwie heller, lebendiger. Es war ja nicht seine erste Reise in die USA, aber sein Staunen machte auch mein eigenes frischer, wacher. Washington, diesmal komfortabler, Hotel in Georgetown, näher eine Schnellzoo. Mirko war begeistert von den Museen der Smithsonian Institution, und ich erwischte mich dabei, wie ich ihn beobachtete, fasziniert davon, wie ein junger Mensch einer Stadt mehr Tiefe entlocken kann, als man selbst es manchmal tut. Doch Washington wäre nicht Washington, wenn nicht auch diesmal eine brenzlige Situation auf uns gewartet hätte. In einem Fastfood-Restaurant unweit des Weißen Hauses, Tür bewacht von einem bewaffneten Doorman, gaben uns die Blicke der Gäste ausschließlich People of Color und der Rat des österreichischen Inhabers sehr klar zu verstehen: Nehmt eure Bürger mit und geht schnell, wir taten es. Wieder eine Lektion, in Amerika kann der Abstand zwischen Touristenidylle und urbanem Risiko in nur 2 Seitenstraßen bestehen. Orlando war dann der Kontrast, Disney World, das Mekka der Freizeitparks, für Mirko das Paradies, für mich eine Mischung aus logistischem Kraftakt und kindlicher Freude. Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Tomorrowland Speedway Rides, die perfekt inszeniert waren. Selbst für Erwachsene ein Erlebnis, bei dem man die Zeit vergisst. Und zwischendurch, Essen, Getränke, endlose Warteschlangen, aber alles choreografiert wie ein Broadway-Stück. Alles ein bisschen so, als ob man für einen Tag seine eigene Naivität wiederfindet. Miami Beach, Sonne, Sand, tropische Schauer, die nach 5 Minuten verschwinden. Menschen in Flipflops, relaxte Lebensart, perfekte Erholung nach Disney. Zurück in New York, dann Amtrak nach Station Route 128, wo Peter wartete. Und dann wieder Boston, Harvard Square, Redline, kleine Cafés, multikulturelle Atmosphäre, Studentengruppen, Wissensfluss wie Strom. Und auch sportlich lernte ich weiter. Peter nahm mich mit nach Foxborough, zum Stadion der New England Patriots. Ich verstand zwar Football nicht wirklich, aber ich verstand das Prinzip, Amerika nimmt Sport ernst, sehr ernst. Entertainment, Vermarktung, Event, alles ist Teil eines durchdachten Systems. Und je mehr ich sah, desto deutlicher wurde mir, es war genau die Art von Professionalität, die ich mir für den deutschen Profifußball gewünscht hätte. Kein Mythos Tradition, sondern Produkt, Marke, Erlebnis. Ein Gedanke, der mich viele Jahre begleitete und in meinem beruflichen Umfeld mehrfach aufpoppte. 1987 war ich wieder in einer Phase, in der ich sportlich eine Pause brauchte. Hannover 96 war wieder einmal abgestiegen, und ich suchte nach einem Ort, an dem Fußball wieder Spaß machen dürfte. TSV Haffelse bot sich an, überschaubar, bodenständig, Bratwurst vom Schlachter aus Bärenbostel, und ein Umfeld, das eher nach Samstagnachmittag Sonne als nach Herzinfarkt in der Nordkurve roch. Die perfekte Therapie. Manchmal sind es genau diese einfachen Dinge, die einen ausbalancieren. Vielleicht war es genau deshalb an der Zeit, dem Kopf wieder ein bisschen Luft zu gönnen, und so flog ich im Frühherbst 1987 für 2 Wochen zu Peter. Kein großes Programm, einfach Alltag in Massachusetts. Doch diesmal gab es ein sportliches Erlebnis, das ich nie vergessen habe, obwohl ich den Sport selbst bis heute nicht verstehe. Fenway Park. Peter hatte Karten für ein Spiel der Boston Red Sox. Mein erstes Live-Baseball-Spiel. Bis heute muss ich sagen, Baseball ist für mich, als Fußball sozialisiertem, eine Mischung aus Rätsel und Meditation. Männer kauen Kautabak, spucken herum, werfen etwas, schlagen etwas, und gelegentlich rennen einige los. Dazwischen, Hotdogs, Popcorn, Cola, ständig Menschen auf der Tribüne in Bewegung. Ich glaube, wir sind früher gegangen, aber das Erlebnis war unbezahlbar. Denn erst dort begriff ich, warum die Amerikaner Baseball lieben, nicht wegen des Sports, sondern wegen des Rituals. Der Fenway Park ist mehr Kathedrale als Stadion. Über 100 Jahre Geschichte, jahrelang ausverkauft. Und die Yankee, der vielleicht stärkste Sportmarkenname der Welt, zeigen, wie unglaublich erfolgreich man selbst eine merkwürdige Sportart vermarkten kann, wenn man es professionell tut. Eine weitere Bestätigung meiner bisherigen Erkenntnisse: Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern die Summe aus Kreativität, Mut und Konsequenz. Die Harvard Square Routine dürfte natürlich nicht fehlen, und ich erinnere mich, wie sehr mich diese Mischung aus Wissen und Weltoffenheit immer wieder beeindruckte. Harvard war für mich nie Universität, sondern das Gefühl, dass Menschen klüger werden können, wenn man sie lässt. Bücherstände, Universitätscampus, Studenten, Cafés. Wissen fließt wie Strom. Genau das beeindruckte mich. Man muss nicht alles verstehen, um die Faszination zu begreifen. Nach 2 Wochen war ich wieder in Hannover, zurück im Alltag, zurück beim Fußball, zurück im Leben. Und doch war da dieses Gefühl, dass die USA ein zweites Kapitel meines Lebens geöffnet hatten. Nicht abrupt, nicht bewusst, aber nachhaltig. Und auch wieder Fußball, wieder TSV Haffelse, wieder kleine persönliche Highlights. Doch die USA hatten etwas hinterlassen, eine Mischung aus Respekt vor Professionalität, Lust auf Unterhaltung, Freude an kleinen Eskapaden und eine tiefe Dankbarkeit für das, was man in Ruhe genießen kann, und zwar ohne Hektik, ohne Zwang, einfach weil man Zeit hat. Wenn ich heute als Vollzeitrentner zurückblicke, sehe ich meine Reisen nicht nur als Abenteuer, sondern als Lehrjahre. Laut, chaotisch, lehrreich, witzig und manchmal skurril. Vielleicht ist das die eigentliche Essenz eines Vollzeitrentners: Zeit zu haben, die Lektionen zu erkennen, zu genießen und ab und zu herzhaft darüber zu lachen.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.